Basketballphilosophie, der Telefontalk. Ein Spieler als System. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
Hi Max, ja, mir geht's gut. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder zusammen sind und aufnehmen können. Ich bin schon gespannt, wie auch heute unsere Diskussion über das Thema verlaufen wird, was deine Gedanken so dazu sind. Es ist ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, groberes Thema, worüber ich mir in letzter Zeit eben Gedanken gemacht habe. Und ja, ich freue mich sehr auf die Folge.
Ein Spieler als System, das ist wirklich eine spannende Sache. Aber jetzt erstmal noch, um es vielleicht ein bisschen auszuschmücken, was meinen wir damit genau? Ja, wie würdest du es jetzt für alle Hörer so ein bisschen definieren?
Ja, also ich würde so sagen, der Gedanke dahinter war ein bisschen, dass ich in letzter Zeit Paris verfolgt habe, was sie in der Euroleague gerade machen und haben gerade eben diesen Winning Streak und sind aktuell auf Platz 1 der Tabelle zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen. Und klar, der Basketball von Paris ist halt extrem dominiert von TJ Shorts und das passt halt alles aktuell perfekt zusammen. Mein Gedanke war halt nur, was ist eigentlich Paris Basketball, wenn TJ Shorts zum Beispiel nicht mehr da ist? Also ist es schon so weit sozusagen gekommen, dass ein Spieler oder dessen Spielweise schon das komplette Spielsystem geworden ist? Und wie kann man sozusagen so die Balance finden aus einem dominanten Playmaker und gleichzeitig noch eine Identität und eine Handschrift, die nicht automatisch auch verloren geht, sobald ein Spieler dann vielleicht nicht mehr da ist, weil jemand halt nicht leicht natürlich zu ersetzen ist und vor allem nicht 1:1 zu ersetzen ist. Das war so ein bisschen der Gedanke dahinter.
Ich finde das sehr, sehr gute Gedanke. Also in sich geht es ja darum, weil TJ Shorts ist ja der Spieler, der an sich ein Pick and Roll hat und er ist der Einzige, der wirklich diesen Vorteil, um den es am Ende immer geht, ja an sich kreiert oder zieht. Und alle anderen sind ja praktisch diejenigen, die nur davon profitieren. Jetzt ist halt so erstmal die Frage, klar, TJ Shorts weg, was passiert dann? Also ich bin ganz ehrlich, ich habe ja so ein bisschen mit Thomas Isolo auch geredet. Es hat natürlich auch ein bisschen was mit der Grundphilosophie zu tun. Also bei ihm ging es immer darum, oder auch jetzt klar bei dem neuen Coach auch, dass sie an sich sehr einfach spielen, dass sie ein Pick-and-Roll haben, um eine Vorteilsituation zu kreieren und natürlich einen One-on-One-Spieler haben, der so gut ist, dass er auch selbst kreieren könnte. Und TJ Shorts nimmt es natürlich jetzt gerade auf das Maximum, an die Spitze, dass er einfach alles gefühlvoll selber macht. Aber es gibt schon eine Identität, was wie ein Pick-and-Roll. Aber was natürlich auch dazu kommt, ist, man muss ein bisschen verstehen, wie das läuft, weil TJ Shorts, ja, ist der Spieler, der alles machen darf und dann noch Hifi, der so ein bisschen was machen darf und der Rest hat sich halt auch mit einer gewissen Rolle begnügt. Das heißt, ihr habt ein Dribbling, dürft abschließen, dürft den Ball weiterpassen und ihr habt aber alle so mehr oder weniger diese 1-0 Abschlusssituation und nur TJ Shorts darf selber kreieren für andere oder darf auch mal in Situationen, wo man halt nichts irgendwie als Team hinbekommt, selber zum Korb gehen. Also auf gut Deutsch finde ich, dass die eine Identität haben. Sie haben einen Puzzlestein in dem Fall mit TJ Shorts, der sehr, sehr viel macht, der viel Verantwortung übernimmt, wenn nichts funktioniert. Aber sie haben auch eine ganz klare Rollenverteilung. Alle anderen, dass alle anderen praktisch diejenigen sind, die nur davon profitieren, aber nicht selber diejenigen sind, die zum Beispiel groß gegen Kontakt scoren, sondern die machen das Spiel sich einfach. Also ich finde, dass tatsächlich Paris eine Identität hat. Nämlich, sie haben ein einfaches Spiel aus einem Anker raus, TJ Shorts. Und jetzt sagst du natürlich, richtig, ja, was passiert denn jetzt, wenn ein TJ Shorts nicht mehr da ist? Ich behaupte, dann wird Paris große Probleme kriegen, weil aber auch andersrum das alles so gebaut ist dafür. Und ich finde, das ist relativ schlau gebaut. Ich würde behaupten, dass man, wenn TJ Shorts nicht mehr da wäre, es trotzdem funktioniert, man müsste aber einen neuen Spieler holen, der ein ähnliches Format hat. Und es ist ja meistens dieser Trend, dass man Spieler holt dann, die sehr klein sind, die aber halt sehr, sehr gut individuell sind. Und wenn sie sehr klein sind, aber individuell gut sind, dann kosten sie auch nicht so viel Geld im Vergleich. Und dann kann aber sowas wie so ein System auch wieder funktionieren. Aber natürlich, ohne TJ Shorts ist natürlich eine harte Sache.
Ja, also ich stimme dir natürlich vollkommen zu. Es ist klar, dass Paris aktuell eine Identität hat. Also es ist klar, was sie für einen Basketball die spielen wollen. Es ist natürlich noch einfach Thomas Isalos Basketball, den sie halt spielen. Und das ist natürlich, hat das Hand und Fuß, das ist eine ganz klare Identität, eine ganz alles super klar definiert, deswegen funktioniert ja auch alles so toll. Aber genau, es ist halt die Frage, wie kann man sowas halt dann auch trotzdem nachhaltig gestalten, wenn halt so eine Identität und so ein System so sehr auf einer Person beruht, wie es halt bei Paris zum Beispiel jetzt der Fall ist. Und ich glaube, du hast es schon auf jeden Fall natürlich richtig gesagt, es ist dann die Herausforderung, sozusagen einen Ersatz für ihn zu finden, wenn TJ Schultz weg ist, der ein ähnliches Profil hat. So, jetzt ist natürlich aber auch die Sache, dass halt ein Spieler wie TJ Schultz ist halt auch in gewisser Weise einzigartig. Also du wirst jetzt nicht sagen, okay, wir haben jetzt TJ Schultz verloren, dann holen wir jetzt TJ Schultz B. Nee, es gibt keinen TJ Schultz B unbedingt, sondern TJ Schultz ist halt TJ Schultz. Es ist nicht nur sein Talent, was er hat, sondern auch seine Mentalität, sein Charakter, alles zusammen. Ne? Also das ist ja ein Mensch, das ist ja nicht nur ein Roboter, der gut Basketball spielen kann, sondern auch seine Qualitäten als Anführer oder sein Hunger, seine Arbeitseinstellung und all diese anderen Sachen, das hat ja alles perfekt gepasst zu dem, was Thomas aufgebaut hat. Dann halt jetzt mit dem Champions League Titel jetzt in Bonn. Es ging ja schon davor los, aber ich sage jetzt mal mit TJ Schultz mit in Bonn und dann eben in Paris mit den Eurocup und jetzt eben in der Euroleague. Auch wenn Thomas natürlich jetzt nicht mehr da ist, aber es ist immer noch dieselbe Handschrift und dasselbe Basketball. Aber jetzt ist natürlich auch, also was man jetzt auch sieht, ist ein bisschen, dass es eigentlich natürlich, also das ist alles super geprägt natürlich von dem, was Thomas aufgebaut hat und seine Vision, ne, die jetzt auch, und obwohl Thomas Isalo jetzt nicht mehr da ist, war es trotzdem möglich, das halt noch weiter zu tragen. Ne? Also obwohl sie jetzt einen anderen Trainer haben, konnten sie diese Idee vom Basketball trotzdem weiterführen. So, und da wohl einfach daran festhalten, an dieser Philosophie, an dieser Vision. Das war aber halt noch so gut möglich, weil du natürlich halt auch diesen den Diamanten hattest, der im Zentrum von diesem Ganzen steht, nämlich TJ Schultz. Und dann natürlich auch, wie du sagst, die richtigen Rollenspieler drumherum, die alle ihre Rollen auch genau verstehen, die das halt gut umsetzen. Das zeigt, finde ich, auch ein bisschen, dass halt einfach Basketball eine Mannschaft ist, ein Sport ist, der von den Spielern einfach geprägt ist. Also du brauchst halt einfach die Spieler, die am Ende auf dem Parkett die Entscheidungen treffen, die Körbe werfen und so weiter. Das sind natürlich die Schlüsselfaktoren. Und das ist dann auch, also da ist dann auch sozusagen die Frage ziemlich klar, wer ist sozusagen in Anführungsstrichen wichtiger oder entscheidender, Thomas Isalo oder TJ Schultz, ist eindeutig TJ Schultz. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, bei Paris wäre Thomas Isalo immer noch da, aber TJ Schultz wäre halt gegangen und stattdessen hätten sie halt jetzt irgendeinen anderen Point Guard, der nicht ansatzweise diese Qualität hat, dann würde Paris ganz anders aussehen. Obwohl sie vielleicht denselben Ansatz, dieselbe Identität haben und so weiter. Es wäre einfach nicht so erfolgreich. Und jetzt ist zum Beispiel Thomas Isalo nicht da, aber der Kader ist sozusagen noch gleich und TJ Schultz ist noch da. Und dann konntest du halt das halt noch relativ gut weiterführen und trotzdem eben sehr erfolgreich sein. Das ist eben so dieses eine Ding. Und dann, ja, das ist halt eine Herausforderung, die, glaube ich, nicht einfach zu meistern ist, sowas dann irgendwie zu ersetzen. Aber, und das ist, würde ich jetzt sagen, die nächste Frage, die ich auch ein bisschen dann zu dir werfen will, ist dann so, ja, es ist nicht optimal, also es ist schwierig, das trotzdem dann erfolgreich zu sein, wenn so ein dominanter Spieler geht. Aber in gewisser Weise ist es halt auch unvermeidbar. So, weil wenn man sich die Entwicklung vom Spiel ja anschaut und vor allem jetzt eben in Europa, diese dominanten Point Guards, das sind die absoluten Schlüssel. Du brauchst diese Zugpferde quasi, die alles machen können. Es ist nicht mehr so, dass du irgendwie jetzt, du hast einen ganz guten Floor General und dann hast du aber einen super teuren Power Forward und Center und so weiter, dass die so das Prunkstück der Mannschaft sind, so sind die erfolgreichen Teams ja nicht mehr aufgebaut, sondern alle top erfolgreichen Teams so dem höchsten Level in Europa, die haben alle diese Monster Point Guards, die alles machen, die scoren, die im 1 gegen 1, die für andere kreieren, die einfach so dominante Spieler sind, dass sie die Mannschaft auch tragen können. Und deswegen ist es eigentlich auch in gewisser Weise vielleicht alternativlos so, dass man das, weil sich das Spiel eh in diese Entwicklung, in diese Richtung entwickelt, und jede Mannschaft ist ja vielleicht jetzt dann auch eben gezwungen, in gewisser Weise einen Spieler oder es kann vielleicht zwei Spieler Maximum zum, in Anführungsstrichen, System zu machen, wenn du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe ganz genau, was du meinst. Ich habe auch viel verstanden, was du mir gesagt hast. Ich glaube sogar, dass ich würde in einer Sache ein bisschen dir nicht recht geben, und zwar bei Point Guards, dass jedes erfolgreiche Team vor allem Point Guard hat, der alles machen kann. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, auch wenn es vielleicht nicht ganz richtig ist, aber bei Bayern ist es so, dass sie haben auch einen Spieler, der halt extrem gut ist. Und das ist halt Carson Edwards, der gefühlt alles macht, aber das ist nicht der klassische Point Guard, das ist in dem Fall der Shooting Guard. Da sie haben auch Napier, der viel machen kann, aber eigentlich ist zum Beispiel jetzt Carson Edwards derjenige, der dominiert und der fast schon kreiert oder übernehmen muss. Aber da ist noch mehr Team dahinter. Was war deine Frage nochmal ganz kurz? Hilf mir mal bitte kurz.
Ja, also inwieweit man vielleicht auch gar nicht mehr so die Alternative hat. Also dadurch, wie sich das Spiel in Europa sozusagen entwickelt, dass man in gewisser Weise halt gezwungen wird, immer mehr auch das System abhängig von einzelnen Spielern zu machen.
Ja, also dafür wäre ich, das würde ich tatsächlich einfach so unterstreichen, dass es richtig ist. Das hat man auch bei der Weltmeisterschaft ja gesehen, jetzt bei Deutschland zum Beispiel. Du hast trotzdem Dennis Schröder und Franz Wagner gebraucht, die dominant sind, damit man erfolgreich ist. Also nochmal, am Ende ist ja Basketball, wie du vorhin schon gesagt hast, ein Spiel der Spieler. Ne? Und die Trainer haben mehr oder weniger die Aufgabe oder die Kunst, um dementsprechend erfolgreich sein zu können. Also ein Team zu formen um diese guten Einzelspieler herum. Ja, und ich würde sagen, dadurch, dass es halt so schnell ist, dass die Entwicklung so schnell ist, dass der Basketball immer schneller wird, ist der Basketball ja auch immer guardlastiger. Und da, dass er guardlastiger ist, macht es Sinn, dass die Guards oder ein, zwei Spieler, die extrem dominant sind, dieses ganze Spiel bestimmen, weil eben dieses komplette Spiel sich dahin entwickelt. Und natürlich ist es so, weil dieser moderne Basketball ist ja nur dazu getrieben zu sagen, man will einen Vorteil kreieren, eine Überzahl kreieren. Und wenn du natürlich sehr, sehr gute One-on-One-Spieler hast, kannst du dadurch automatisch eine Überzahl kreieren. Und ich würde sagen, also Top-Spieler zu haben, also ein bis zwei so Top-Spitzenspieler zu haben und dann viele Rollenspieler umrum. Ich glaube, das ist wirklich auch so ein Konzept, das funktioniert. Und das kann man sogar auch, würde ich auch sagen, sogar noch mehr in einen Team-Basketball integrieren. Dass es nicht nur einer ist, der wirklich alles macht, aber halt, du brauchst halt trotzdem die ein, zwei, die an sich das System zum Laufen bringen. Und dann passt es hier wieder zur These, dass der Spieler mehr oder weniger auch das System ist.
Ich denke auf jeden Fall, also klar ist es, und grundsätzlich natürlich überspitzt zu sagen, ein Spieler ist das System. Das ist ja auch ein bisschen die Idee, das ist natürlich mit Absicht auch ein bisschen überspitzt. Aber es ist halt, wie gesagt, trotzdem auch akkurat. Bei Paris ist natürlich nicht nur TJ Shorts wichtig, sondern natürlich haben die auch dann auch viel andere Qualität. Und Hifi zum Beispiel ist auch dann jemand, der einfach mal, keine Ahnung, 35 machen kann und das Spiel gewinnen kann, ist klar. Du hast das Beispiel Bayern München gebracht und klar ist Carson Edwards aktuell so der dominanteste Spieler bei Bayern, aber ich würde trotzdem nicht unterschätzen, wie wichtig Napier halt zum Beispiel ist auch und dessen Qualität. Also das ist schon nochmal auch ein absoluter Schlüsselfaktor und im Endeffekt passt es auch in dieses Muster von der Schlüssel liegt auf den Guard-Positionen. In dem Fall ist es halt jetzt bei Bayern beim Point Guard und beim Shooting Guard, bei Paris in gewisser Weise auch. Die haben natürlich dann noch mehr, also die haben natürlich noch die haben einen großen Pool an Guards, die alle in gewisser Weise eine Rolle spielen, so die Dinge übernehmen. Auch mit Malcolm und Lowe und so weiter, aber im Endeffekt sind halt die Prunkstücke sind die Guard-Positionen und die sind die halt das alles zum Laufen bringen. Und klar haben diese Teams auf dem Top-Level dann auch noch super viel Qualität auf den anderen Positionen. Aber ich würde jetzt mal zum Beispiel als anderes Beispiel bringen, als Beispiel, was sozusagen das nochmal unterstreicht. Mailand wäre so ein Team, was mir einfällt, wo die halt den teuersten Spieler, den sie haben, auf der 4 haben, mit Mirotic. Und wo sie jetzt auf der Point Guard Position zum Beispiel ja jetzt erst noch nachverpflichtet haben mit Mannion, der jetzt sehr wichtig ist für sie. Und ja, Mailand war eine Mannschaft, die halt auch die letzten Jahre Probleme hatte und die unterperformt hat. Und ich glaube, das ist halt auch einfach ein bisschen die Frage von diesem Ansatz von, wo investiert man am meisten in den Kader rein? Und macht es Sinn, den teuersten Spieler in der Euroleague, den teuersten Spieler auf der 4 zu haben? Und das ist, glaube ich, halt, wie sich das Spiel so entwickelt, zeigt es, dass das nicht unbedingt der beste Weg ist. Und dadurch, dass eben Guards so viel Verantwortung automatisch tragen, weil sie den Ball halt so viel in der Hand haben, dann entwickeln wir uns halt quasi automatisch auch hin zu diese Spieler prägen das Spielsystem schon sehr, sehr stark. Jetzt würde ich dich mal fragen, wie würdest du oder was wäre so dein Ansatz, wie du, sagen wir, du wärst jetzt eben in dieser Situation. Du bist der Trainer von der Mannschaft, die einen extrem dominanten Point Guard hat, der eben super kreieren kann und soll für sich und für alle anderen. Wie würdest du sozusagen sicherstellen, dass der Spieler eben die Verantwortung bekommt, die er braucht und die er auch haben soll, aber gleichzeitig diese Balance zu finden von: Ich will auch hier etwas aufbauen, was Bestand hat, wenn dieser Spieler nicht mehr da ist. Also ich will eine gewisse Identität oder Konzepte oder sonstiges Spielidee-mäßig. Ich will ein Gerüst haben, was ich danach auch behalten kann, auch wenn dieser Spieler nicht da ist. Was wäre da grundsätzlich so dein Ansatz, wie du das versuchen würdest umzusetzen?
Die Frage ist jetzt, reden wir nur von der Herrenmannschaft oder reden wir auch von dem kompletten Konzept des Vereins dann?
Nein, also ich meine, klar, das geht natürlich auch mit über in die Konzepte von einem Verein. Also klar, es kann halt einfach sein, auch für welche Identität oder steht der Verein, den ich coache, so. Also ja, was ist die DNA von dem Standort hier oder von dem Basketball, der hier gespielt wird? Also ja, das kann natürlich auch breiter fächern.
Dann würde ich sagen, am Ende des Tages ist es ja ganz klar definiert jetzt bei jetzt Paris, würde ich mal behaupten. Es ist an sich das Display, was einen Vorteil kreiert, sind entweder ein Pick and Roll oder ist gleich TJ Shorts. Also ein sehr, sehr guter One-on-One-Spieler. Du hast noch einen, der 4 Punkte machen kann, wie Hifi. Und du hast extrem viele Rollenspieler, die alle zwar woanders Guards waren, aber ihre Rolle verstehen. Also die alle Talent haben, aber alle das Verständnis dafür haben, dass sie nicht mehr die Verantwortung haben wie woanders. Das heißt, es gibt ein klares Gerüst. Es gibt so einen extrem guten Spieler, es gibt einen Spieler, der noch mehr Freiheiten hat, und es gibt ganz viele Spieler, die Rollenspieler sind. Also ganz klassische Rollenspieler, die nicht auch für die anderen Vereine gegen Kontakt finishen, dann die gefühlt echt nur den Ball weiterpassen oder halt ein 1 gegen 0 Layup oder 1 gegen 0 Schuss haben. Das heißt, du brauchst dementsprechend eine gewisse Mentalität an Spielern. Auf der einen Seite, die akzeptieren, die sehr, sehr gut ausgebildet sind, die sehr gut mit ganz wenig Kontakt am Ball machen können. Das hat was mit der Ausbildung zu tun. Und du brauchst ein paar Spieler, die extrem gute One-on-One-Qualitäten haben. Das heißt, du musst es auch in der jeweiligen Ausbildung oder im Verein halt so konzipieren, dass One-on-One halt ein extrem wichtiger Bestandteil wird. Und natürlich musst du auch wahrscheinlich das Scouting-System danach ausrichten, weil es kommt immer darauf an, wie viel Geld so ein Verein hat. Weil nochmal, TJ Shorts konnte sich ja Paris oder auch davor Bonn leisten, weil er nicht so groß ist. Das ist ja eben diesen Geschäft. Je größer du bist, desto teurer ist ein Spieler. Jetzt wird er natürlich teurer sein, aber es war halt so. Das heißt, du brauchst ein extrem gutes Scouting. Ja, und vor ein paar Jahren war das noch einfacher, weil da hat gefühlt ein Thomas Isalo ist alleine gemacht. So, ich brauche einen kleinen Spieler, der kostet nicht so viel. Deswegen gucke ich mir mal den Markt an, weil der Rest der Point Guards war ja immer alle 1,90 groß, so gefühlt. Und der hat ja mehr oder weniger diesen Trend jetzt erst so geschaffen, dass man so wirklich wieder kleine Spieler holt. Und auch die sagt, die gebe ich sehr viel Verantwortung und die will ich haben. Das heißt, es muss dementsprechend ein Scouting-System da sein, um diese Spieler zu finden. Also du hast ja dieses, also du hast an sich eine klare Identität, die du hast. Du hast Rollenspieler außenrum, du hast ein klares System außenrum, das beruht auf einem Vorteil mehr oder weniger, einem Pick and Roll, und du hast mindestens einen extrem guten One-on-One-Spieler und einen der dementsprechend Punkte noch machen kann. Aber das heißt ja, du hast ein klares Scouting-Profil, was du für eine Mannschaft brauchst, was ja eigentlich auch sehr, sehr gut ist. Du kannst es also auch gut kommunizieren nach außen. Also wenn ein TJ Shorts weg ist, würde ich tatsächlich sagen, werde ich trotzdem einen anderen, nicht TJ Shorts, aber einen anderen extrem guten One-on-One-Spieler suchen oder ihn selber ausbilden natürlich. Ich behaupte auch, dass ein TJ Shorts oder andere Spieler so gut sind, weil sie das Vertrauen dafür haben. Es ist nämlich so, dass du natürlich, klar, manche Spieler können daran zerbrechen, zu sagen, du musst jetzt gefühlt die ganze Verantwortung übernehmen, aber andere haben natürlich, oder gehen erst richtig aus sich heraus, wenn sie diese Verantwortung haben. Du sollst One-on-One derjenige sein, der für das ganze Team kreiert. Du bist derjenige, der für uns das Spiel entscheiden soll. Du bist derjenige, der den Vorteil nutzen soll. Du bist derjenige, der das Pick-and-Roll spielt. Du bist derjenige, der den Korb attackiert. Das heißt, es ist natürlich klar ein Druck, aber es ist auch eine riesen Verantwortung, die Leistung bringen kann, ja, weil du natürlich, wie gesagt, du fühlst dich ja auch geschätzt, du kriegst Vertrauen, das hat auch viel damit zu tun, wie du mit Leuten kommunizierst. Also auf der einen Seite brauchst du Spieler, wie die 101 auch überhaupt hinbekommen, die diesen Druck damit umgehen können, das heißt, du musst mit Mentalität arbeiten und du musst auf der anderen Seite auch kommunizieren, dass es ganz, die anderen alles Rollenspieler sind, auch wenn sie aus dem Verein vielleicht sogar Point Guards waren oder extrem große Rollen haben, dass die alle sich unterordnen für diesen Spieler oder für dieses ganze Spielsystem. Das heißt, du musst extrem gutes Scouting haben, du brauchst extrem klare Regeln. Aber ich glaube trotzdem, dass man einen TJ Shorts nicht 1:1 ersetzen kann, aber die Spielidee, diese Identität des Vereins, finde ich schon, dass du die nachhaltig, wenn du das Scouting-System, wenn du die Nachwuchsarbeit dementsprechend ausrichtest, hinbekommen kannst.
Okay, das wäre also quasi so ein bisschen so dieser Ansatz von Plug and Play sozusagen. Also ich habe jetzt mein Team so aufgebaut und jetzt geht eben dieser Schlüsselspieler und dann ersetze ich ihn nicht eins zu eins, aber halt die Rolle wird 1:1 ersetzt durch einen anderen Spieler mit einem ähnlichen Profil und man hofft, dass halt sozusagen dann, dass auch das Produkt ist ähnlich dann auf dem Feld ist. Ne? Das macht natürlich auch Sinn, grundsätzlich mal, wenn halt auch das ganze Gerüst darum da angepasst ist auf so einen Spieler. Ich denke, es ist natürlich halt auch, also es birgt auch ein Risiko, würde ich sagen, weil halt schon jeder Spieler halt auch in gewisser Weise einzigartig ist und vor allem ein TJ Shorts ist einzigartig. Und wenn du dann halt einen anderen Spieler da in dieselbe Rolle reinbringen willst, der aber dann halt einfach nicht dasselbe macht, und dass die Dynamik sich dann trotzdem halt sehr ändert, kann das halt auch mal sehr nach hinten losgehen, so, ne? Ich denke, das ist allgemein aber halt natürlich auch ein Risiko. Also ich meine, es gibt dieses Risiko, kann man nicht ausschalten. Ja, ich sage jetzt nicht irgendwie, ich hätte da jetzt eine Lösung, die funktioniert zu 100% und man kann, dann ist es egal, ob TJ Shorts geht oder nicht geht. Nein, das ist klar, wenn du auf dem Level bist und mit solchen Top-Spielern, und das ist, glaube ich, halt auch ein bisschen so diese allgemeine Message, die man klar sehen kann aktuell, ist, dass eben Spieler sind die Basketball entscheiden. Ne? Und wenn man gute Spieler hat, jetzt mal banal ausgedrückt, wenn man gute Spieler hat, spielt man gut und wenn man schlechte Spieler hat, spielt man schlecht, ne? Und da kann das System genau dasselbe sein. Und die Idee kann genau dasselbe sein, aber beim einen Mal ist es gut, beim anderen Mal ist es schlecht. Ne? Und das ist jetzt natürlich sehr, sehr extrem ausgedrückt, aber also es ist natürlich nicht so einfach wie gut und schlecht oder schwarz und weiß oder so, sondern nein, aber es ist natürlich so sehr viel komplexer, aber vom Ansatz her sind die Spieler natürlich der entscheidende Faktor und das Recruiting ist der Schlüsselfaktor. Jetzt, das, worauf ich halt noch ein bisschen hinaus will, und ich widerspreche dir sozusagen auch gar nicht, dass man das dann irgendwie in dieser Form halt auch in gewisser Weise versuchen muss zu ersetzen. Nur was ich eben versuchen will, ist, egal wie limitiert vielleicht unser Spielraum dann auch tatsächlich ist, als Trainer oder als Manager oder als Scout oder was auch immer, der Kaderplaner, ja, wie limitiert es auch sein mag, gibt es eine Art und Weise, wie man dieses Risiko von, okay, wenn dieser Spieler jetzt nicht genauso das passt, wie ich hoffe, dass er passt, dann fällt alles in sich zusammen, ne? Weil das ist halt das Problem, wenn du halt so ein System hast und du ersetzt dann eben CJ Shorts mit einem anderen Point Guard und der funktioniert aber nicht, ja, und dann ist alles, weil alles um den ja aufgebaut ist, dann bricht alles in sich komplett hinein zusammen. Und es wird immer so sein, dass wenn der Schlüsselspieler, den du holst, nicht funktioniert, dann wird's natürlich nicht keine tolle Saison, ja, oder das ist immer ein Problem, ne? Also deswegen sage ich nicht, dass man dieses Risiko dann auslöschen kann oder so, das ist klar. Nur gibt es eine Art und Weise, wo man sich etwas weniger abhängig macht von eben diesem einen Spieler, wo etwas weniger dieser eine Spieler das komplette System tragen muss. Auch wenn man, obwohl man dominante Guards braucht. So, das ist ein bisschen so dieses Dilemma, was ich ein bisschen ansprechen will. Und wo man vielleicht, wie kann man vielleicht halt im Spielsystem durch verschiedene Konzepte und so verhindern, dass es halt ganz so extrem auf zwei Schultern lastet. Und da wäre zum Beispiel jetzt mal ein bisschen mein Input, den ich mir im Kopf habe, ist ein bisschen halt, weil ich natürlich jetzt auch geprägt bin von Rodrigo Pastore in Chemnitz. Sein Credo und sein Ansatz von diesem We over me und dann halt auch diesen Ansatz von taktisch gesehen oder konzeptmäßig, offensives konzeptmäßig von Action after the Action sozusagen. Also das nicht alles nur auf einem System basiert oder auf nur einem Spielzug oder so, sondern dass es Konzepte gibt, wie wir Situationen als Team lösen können. So. Also welche Konzepte haben wir aus dem Pick and Roll raus, beim ersten Pass aus dem Pick and Roll, beim zweiten Pass aus dem Pick and Roll, wenn der Ball in den Low Post geht und so weiter. Also diese ganzen Automatismen, die da greifen, ne? Das ist halt dann ein bisschen mehr so ein Teamansatz, ne? Und trotzdem ist das natürlich abhängig von guten Spielern, ne? Gute Spieler müssen am Ende das auf dem Parkett umsetzen. Aber ich denke mir halt, wenn man ein bisschen einen Weg finden könnte, wo auch mehr aus dem Kollektiv kreiert werden kann, dann ist es vielleicht etwas weniger abhängig davon, von nur diesem einen Spieler. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, ich würde dir zum großen Teil recht geben und tatsächlich auch widersprechen gleichzeitig. Wenn ich jetzt nämlich an Paris denke, denke ich an Bonn und ich denke an Gralsheim zurück. Weil es ist ja alles die Thomas Isolo-Geschichte so ein bisschen. Und tatsächlich, wenn man sich das anguckt, es gibt ja so paar Videos von denen, von dieser Merlin-Story, von ein paar Jahren, wie die da gespielt haben. Das war ein unheimlicher Team-Basketball. Da ist der Bayer gewandert wie sonst noch was. Also du hast ja mich gefragt, wie kann man gucken, dass man diesen One-on-One-Spieler, der auch selber so extrem viel scored, wie kann man das, wenn das nicht so funktioniert, etwas umschiffen? Und ich behaupte jetzt mal, klar, was du auf jeden Fall brauchst, ist jemand, der gutes Pick-and-Roll spielen kann. Das brauchst du. Wenn das nicht geht, dann ist es natürlich schwer, wenn du ein Pick-and-Roll-lastiges Spiel hast. Aber wenn ein Spieler, sagen wir mal, immer noch ein guter One-on-One-Spieler wäre und gleichzeitig aber nicht diese Qualität, diese Scoring-Qualität hat, dann hat immer noch Paris eine ganz klare Teamphilosophie, nämlich diesen Kick-Out, diesen Extra-Pass, Ein-Dribbling, Extra-Pass, weiter. Also es geht nur darum, einen Vorteil zu kreieren. Das heißt, du brauchst gar nicht mehr dieses nur wirklich aus dem One-on-One raus oder aus dem Pick-and-Roll raus, sondern einfach auch über das Pick-and-Roll an sich, wo du einen guten Pick-and-Roll-Spieler hast, der nicht immer nur daraus scoret, sondern der daraus auch kreieren kann. Und es gibt sehr, sehr viele gute Pick-and-Roll-Spieler, würde ich behaupten, die Pick-and-Roll nutzen können. Nur tatsächlich ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis, ehrlich gesagt, ist auch irgendwo die Einfachheit des Spiels. Weil es ist so wenig, dass Spieler ganz genau wissen, was zu tun ist. Klar, du hast mir jetzt von Automatismen geredet und ich bin ja jemand auch, der viele Automatismen hat, aber auch weiter guckt, sie runterzuschrauben. Denn am Ende des Tages, glaube ich, ist, je weniger Spieler nachdenken müssen bei etwas, desto mehr Freiheit haben sie, ihre Leistung zu bringen. Und klar, es ist immer woanders, aber je mehr Automatismen, je mehr du in ein System gezwungen bist, blöd gesagt, klar, nochmal, das Paris ist ja auch komplett festgesetzt, aber es ist simpel. Es ist komplett simpel. Es ist 4-1, es ist ein Pick-and-Roll und danach wird der Ball so lange weitergekickt oder halt einem Dribbling penetriert, bis halt ein Mann frei ist. Und ich muss sagen, es ist halt dieses Einfache, das gibt einfach Ressourcen frei bei Spielern, die sie vielleicht nicht haben, wenn sie irgendwo mehr reingepresst sind. Klar, nochmal, brauchst du trotzdem einen Spieler, der One-on-One kann, aber du brauchst nicht die Qualität von einem Teacher Shorts, damit das nicht auch funktionieren kann. Es funktioniert halt nur ein bisschen anders. Es ist halt, das ist dann was mit der Kommunikation. Es ist nicht es ist die Taktik an sich, es ist die Kommunikation zum Spieler. Hey, du bist nicht der One-on-One-Spieler wie TJ Shorts. Du bist der One-on-One-Spieler, der daraus kreieren kann, aber du musst öfter die Kickouts und die Durchstecker finden. Und dementsprechend würde ich sagen, ist tatsächlich so eine Art Lösung immer noch der Teamansatz, weil ich glaube auch in Paris ist eigentlich der Teamansatz sehr wichtig. Aber es ist halt gleichzeitig so, dass du die Einfachheit bewahren musst, dass du nicht noch eine Lösung hast, sondern dass du probierst, möglichst wenige Lösungen zu haben und die sehr, sehr gut zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich muss ein bisschen auch klarstellen, was ich auch genau meine. Also Paris, natürlich spielen die als Team und bewegen den Ball. Und natürlich hat zum Beispiel Thomas Isalo mit seinem System, was er halt jetzt über Kreilsheim von Paris aufgebaut hat, natürlich hat das Hand und Fuß und das hat genau, und es war nicht nur einfach, ich gebe den Ball TJ Shorts und hoffe dann, dass wir am Ende gewinnen. Natürlich war das total, also es war perfekt aufeinander abgestimmt und es gibt ganz viele Konzepte, die benutzen, sei es in Sachen Spacing und in Fußarbeit und all diese ganzen Details, ne, die wichtig waren für dieses System, die dieses System so gut machen. Das ist klar. Also deswegen ist auch Thomas Isalos Ansatz zeigt ja auch, dass das super erfolgreich sein kann. Und das ist natürlich, weil diese Teams erfolgreich waren und nicht, weil nur TJ Shorts gut war. Es gab viele Teams, die gute Einzelspieler haben, aber die nie und nimmer dieses Level an Team vom Team erreicht haben, was halt Kreilsheim, Bonn und Paris erreicht haben. Das ist klar. Nur, also mein Punkt ist noch mehr, sag ich mal, noch einen Schritt weiter drinnen, sag ich mal, weil was ich halt beobachte, ist nicht, dass Paris nicht als Team spielen würde oder so, sondern was ich halt sehe, ist, Paris ist halt extrem, es ist einfach extrem nur aus der Pick-and-Roll-Situation raus, ne? Und dann halt sind sie so gut darin, halt erstens mal den Vorteil aus dem Pick-and-Roll zu generieren. Das ist natürlich TJ Shorts als dominanter Pick-and-Roll-Spieler, der halt gegen jede Art der Pick-and-Roll-Verteidigung die Antworten hat. Und er kreiert natürlich die Vorteile, Riesenvorteile, entweder für sich oder eben, wenn Teams sich darauf konzentrieren, ihm das Zeug zu nehmen, dann kriegt er einen Riesenvorteil für andere. Und er hat eben die Qualität, das dann halt auch zu lösen und die anderen dann zu finden oder für sich oder für andere zu kreieren. Und das ist natürlich wichtig. Also da sagst du ja auch, es gibt viele Spieler, die im Pick'n'Roll was kreieren können. Das ist richtig. Also man braucht natürlich einen Spieler oder mehrere Spieler eigentlich, also die im Pick'n'Roll in gewisser Weise einen Vorteil kreieren können. Die müssen natürlich noch nicht das Level von TJ Shorts haben oder so, ne? Aber das braucht man natürlich auf jeden Fall. Aber was ich halt sehe bei Paris ist, dass es halt so viel ist direkt, TJ Shorts kreiert einen Vorteil und der Vorteil wird ausgenutzt. Entweder durch ihn oder jemand anderen. Und das ist halt so extrem bei Paris, weil TJ Shorts halt so dominant ist, ne, und so stark gegen alles die Antworten hat, dass es halt wirklich nur, wie du sagst, dieses simple Pick and Roll braucht, ne? Du brauchst wirklich nur ein Pick and Roll und alles andere funktioniert von selber und der Ball bewegt sich und so weiter. Aber wenn es halt wirklich nur darauf basiert, auf nur das simple Pick and Roll an sich, dann ist es halt schon, wenn du dann einen Spieler hast, der nicht so dominant ist wie TJ Shorts und du hast aber nur dein Toolkit, sag ich mal, ist jetzt wirklich einfach nur Pick and Roll, dann ist es halt ein bisschen vielleicht schwierig, weil du halt dann kommst du halt in Probleme, weil halt dann hast du halt dieselbe Spielsituation, aber du hast nicht dieselben Vorteile aus dieser Situation und es fällt sehr viel schwerer, diese Vorteile dann zu behalten und auszubauen und dann halt auch dafür zu sorgen, dass der Ball sich bewegt und so weiter. Weil die Situation, die Spielsituation, wo, wenn Paris die beste Ballbewegung hat, das sind Situationen, da kannst du denselben Spielzug ein anderes High-Level-Team laufen lassen und die haben bei weitem nicht die Chance auf so gute Ballbewegung, einfach nur, weil der Spieler, der das Pick-and-Roll halt exekutiert, nicht so dominant ist wie TJ Shorts zum Beispiel. Ne? Und deswegen ist halt ein bisschen mein Gedanke so, dass wie kann man sozusagen noch mehr Konzepte drumherum bauen, dass es die dazukommen, sage ich mal, außer das reine Pick and Roll an sich, ne? Um dann noch ein bisschen mehr Tools an die Hand zu geben oder ein bisschen mehr Kreation aus einem Kollektiv heraus noch einzubauen, ne? Um das andere, um das allen Spielern auf dem Feld noch mehr zu erleichtern. Weil aktuell, so wie Paris halt spielt, so aktuell wie sie spielen, ist perfekt, weil ja, es funktioniert. Es ist genau so. Mehr müssen sie ja nicht machen. Keep it simple. Also ich meine, warum sollten sie irgendwas verkomplizieren, unnötigerweise? Aber wenn man eben nicht mehr in dieser Situation ist, dass man dann noch ein bisschen das Ganze erweitern kann. Und das ist so, glaube ich, mein Punkt ein bisschen ist halt, dass ich glaube, vieles, was ich jetzt auch schon von Rodrigo lernen durfte so und von seinem Spielsystem, das wäre interessant, noch sowas auch, solche Konzepte noch mehr zu sehen bei Teams, die, sag ich mal, in der Euroleague spielen, die extrem dominante Spieler haben, aber wo man dann trotzdem noch mal ein bisschen sich weniger abhängig macht von, okay, wenn der Typ jetzt nicht aus diesem simplen Pick and Roll so viel kreieren kann oder nicht konstant so viel kreieren kann, dass wir trotzdem als Kollektiv noch möglichst erfolgreich spielen können. Ich glaube, dass das halt ein bisschen noch was vereinfachen könnte für das Teamplay.
Ja, also an dich, was du ja sagst, ist so blöd gesagt, es gibt so eine Art Folgeaktion, woraus man auch einen Vorteil kreieren kann, oder? Mehr oder weniger.
Ja, also genau, wie soll ich es am besten beschreiben? Also es ist halt, okay, viele Teams laufen halt ein, sagen wir mal, ein Spielzug, ja? Und das ist, jetzt sagen wir mal, einfach ein Iverson-Cut und dann Pick and Roll. Middle Pick and Roll. So. Okay. Diesen Spielzug, den laufen ganz viele Teams. Okay, ne? Und das ist, okay, der Spielzug ist schön und gut und okay, den läuft man halt dann. Nur, es gibt halt dann viele Teams, die haben halt die laufen diesen Spielzug, so, und das Entscheidende ist dann eben das Pick and Roll aus diesem Spielzug raus. Ne? Und da, wenn aus diesem Pick and Roll aber halt nicht das kreiert werden kann, was man daraus kreieren will, also den Vorteil, den man daraus kreieren will, also Vorteil wie auch immer er sein mag, also wenn man daraus nicht eben direkt den Korbwurf oder einen qualitativen Abschluss generieren konnte, dann ist es meistens einfach nur okay. Dann ist es statisch und dann ist es 1-gegen-1 und dann mal schauen. Und ein Spieler kommt vielleicht, kann vielleicht in die Zone penetrieren und nochmal ein Kickout spielen oder sonstiges. Und die Erweiterung daraus wäre eben so ein bisschen dieser Ansatz von, was haben wir für Automatismen, die greifen, wenn aus der direkten Aktion, also aus dem Spielzug, direkt aus dem Middle Pick and Roll zum Beispiel, nicht dieser Abschluss direkt da ist. Ne? Also wenn es nicht, sondern was haben wir da für Möglichkeiten, dass wir trotzdem noch Antworten haben für den Rest der Possession. Und das ist so ein bisschen dieses Konzept von Action after the Action, wenn man es so beschreiben kann. Und das sind halt bestimmte Automatismen, die greifen. Und da sage ich halt, das wird halt immer wichtiger, je weniger man einen Spieler hat, der halt aus einer simplen Situation wie einem Middle Pick and Roll einen extrem großen Vorteil generieren und ausnutzen kann. Und aktuell Paris hat das halt, also die müssen ja nicht mehr machen. Aber bei anderen Teams ist es vielleicht weniger effektiv. Und du bist halt häufiger in einer Situation, wo du halt aus der direkten Aktion nicht besonders viel kreieren konntest oder die Defense das wegverteidigt. Und dann fehlen halt öfters mal ein bisschen so die Antworten. Ja, und mein Punkt ist so ein bisschen, dass wenn du halt zum Beispiel nicht mehr so einen Spieler wie TJ Shorts hast, der halt so extrem effektiv ist aus jeder Pick-and-Roll-Situation zum Beispiel, dann ist es halt die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass man häufiger in so einer Situation ist dass eben aus die erste Action wegverteidigt wird und du relativ wenig daraus kreieren konntest. Und dann, wenn du halt dann eine Situation hast, wo du ein Spielsystem hast, wo du hast nur Rollenspieler und einen Spieler, der den Ball in der Hand haben soll und alles kreieren soll, und der aber halt nicht so effektiv ist wie TJ Shorts, dann kann halt so ein Team dann halt auch kollektiv in Probleme geraten. Ne? Und das ist so ein bisschen dieser Gedanke, den ich dabei habe.
Ich verstehe das, also es ist dieses Action after Action. Mir sind da gerade zwei Sachen eingefallen. Und zwar auf der einen Seite, also wie man es auch noch machen könnte. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, hat es auch viel damit zu tun, wie sehr die Rollenspieler ihre Rolle akzeptieren. Weil, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, die Spieler bei Paris, die außen rum spielen, die können ja auch alle Basketball spielen. Und die haben auch bei anderen Vereinen mehr Verantwortung übernommen. Das ist ja nicht so, dass du da Rollenspieler hinsetzt, die an sich gar nichts können. Sondern die können halt wirklich gut das erste Dribbling setzen, sie können gut den Pass finden, also sie haben auch gute Field Vision und sie haben eigentlich gefühlt allen Wurf. Die Grundsachen sind alle da und es geht mehr darum zu sagen, hey, eure Aufgabe ist es, so wenig wie möglich zu machen. Ich glaube, das ist eher eine Schwierigkeit für viele verschiedene Mannschaften. Klar, du kommst mit dieses 1 gegen 1, warum kommst du mit dieses 1 gegen 1, wenn der Ball sich nicht mehr bewegt oder wenn du dich verdribbelst oder wenn du irgendwas Kompliziertes machst? Das ist die eine Sache. Auf der anderen Sache, was ich noch überlegt habe, was du gesagt hast, wie kann man so ein einfaches Konzept erweitern wie ein Pick-and-Roll? Was ich probiere bei meinen Teams, ist die sogenannte Fake- und Focus-Action. Bedeutet, du hast immer zwei Actions, die gleichzeitig laufen. Also das heißt, du hast ein Pick-and-Roll und vielleicht noch ein Offscreen dazu. Oder du hast da noch einen bestimmten Cut dazu, irgendwas. Das heißt, du probierst in einer Action, in einem Entry, zwei Vorteile zu kreieren am Ende des Tages und da, wo es besser funktioniert, diesen Vorteil nutzt du dann permanent aus. Das wäre so eine ganz simple Erweiterung von dem, was jetzt Paris macht, indem du einfach eine andere Action gleichzeitig laufen lässt, dass du daraus dann einen anderen Vorteil hast. Und du kannst es ja auch verschieden machen. Du kannst sagen, du machst nur ein Pick-and-Roll, dann mit einem Offscreen, einem Downscreen, dann hast du hier, keine Ahnung, Elevator-Screen und so weiter und so fort oder einen bestimmten Cut oder was weiß ich. Du hast also irgendeine Action, die auch noch gleichzeitig läuft und dadurch hast du den Vorteil und wenn du dadurch einen Vorteil hast, dann kannst du eigentlich das gleiche Prinzip, was du vorher hast, dieses Kick-Out, Durchstecker, weiterpassen direkt, bis es ein 1-0 ist, so lange weiterspielen, bis du den guten Schuss hast. Das wäre für mich jetzt, wenn du mich fragst, welche simple Erweiterung könnte man machen?
Ja, ganz genau. Und genau das ist auch das, worauf ich ein bisschen hinaus wollte. Ich stimme dir da 100% zu. Man kann eben noch bestimmte Sachen erweitern, bestimmte Sachen, Tools an die Hand geben, ne? Die dein Gesamt, und das ist halt dann auch, dann erweiterst du aber halt auch das Spielsystem über einen Spieler hinaus. Sobald wir dann darüber sprechen, von was du jetzt auch zum Beispiel sagst, Focus Action und Fake Actions zum Beispiel, das ist sowas, ich mag sowas sehr. Ich mag interessante Pick-and-Roll-Konzepte, wo man halt versucht, noch die Weak Side zu manipulieren und so weiter. All solche Sachen sind, finde ich, mega interessant und mega spannend und auch sehr effektiv häufig, wenn man die halt eben gut umsetzen kann, dann halt verschiedene Spacing zu haben beim Pick and Roll und dann zusätzlich eben noch solche Automatismen, die halt greifen können. So, das sind alles Erweiterungen von dem System und dann kannst du im Endeffekt halt auch sagen, okay, das ist was, das ist unser Basketball, ne? Und ja, klar, brauche ich einen Spieler, der sehr, sehr gut ist, der auch individuell Sachen kreieren kann, der im Pick and Roll super laufen kann und der, ich brauche einen dominanten Spieler, ja, aber wenn dann ein Spieler geht, ne, dann kann ich dann trotzdem noch mir einen anderen Spieler holen, der ein anderer Spieler grundsätzlich, also der vielleicht ein ähnliches Profil hat, aber der ist ein anderer Mensch, ne, also das wird nicht das Gleiche sein. Trotzdem kann ich in gewisser Weise das dann weiterführen, weil ich bin nicht, mein System war dann nicht nur TJ Shorts Vorteile, kreiert Vorteile aus einem simplen Pick and Roll heraus und hat alles andere dann von alles andere gemacht, sondern ja, ich brauche einen sehr guten, sehr dominanten Creator, ne? Aber ich habe auch gleichzeitig noch Dinge, die sind Teil von unserem Spielsystem, die helfen können, wenn ich nicht jemanden habe, der einfach nur aus einem Middle Pick and Roll ohne sonstiges alles kreieren kann. Ne? Und das ist halt auch so ein bisschen was, wo man ein bisschen entgegensteuern kann, von um sich nicht komplett abhängig zu machen von einem Spieler. Und was du auch noch gesagt hast, war ja über die Rollenspieler, ne, dass die auch Qualität haben. Und das ist richtig. Also Paris hat natürlich, die haben super viele hochqualitative Spieler, die können werfen, die haben gute Fußarbeit, die können attackieren aus dem Catch, die können auch Pick and Roll vielleicht mal laufen, wenn es sein muss, ne? Also du kannst, warum nicht? Also es gibt viel, es sind natürlich keine dominanten Pick and Roll Kreatoren dann, zum Beispiel jemand wie Malcolm oder so, aber ja, warum nicht auch mal die, ne? Und das sind halt auch so Sachen, da so holt man meiner Meinung nach dann auch die Qualität von solchen Rollenspielern raus, wenn man sie auch in Positionen bringt, wo sie miteinander kreieren, so nenne ich es jetzt mal. Weil wenn man nur Rollenspieler hat von, ihr steht am Perimeter, wir laufen Pick and Roll und wenn du den Ball bekommst und offen bist, dann wirf. Wenn du einen Closeout hast, dann attackier den Closeout und spielen entweder einen extra Pass oder schließ ab, geh an die Freiwurflinie und so weiter. Das ist alles simpel und super, ne? Das funktioniert auch super, wenn du aber halt einen Spieler hast, der diese riesigen Vorteile kreieren kann, der aus dem Pick and Roll einen Pass und ich bin offen, ich habe schon einen offenen Wurf. Oder ich habe so einen harten Closer, den ich einfach attackieren kann und wo ich einfach in die Zone kommen kann. Aber das ist halt nicht immer der Fall, ne? Und dann ist es aber schwierig, wenn man sonst nichts macht, dann ist es schwierig, die Qualitäten von die solche Spieler haben, noch mehr hervorzuheben oder noch mehr auszunutzen, wenn halt dann du im Endeffekt in der Situation bist, die Offense hat nicht so gut funktioniert, wir haben 10 Sekunden noch auf der Uhr und jemand, der sonst nur Spot-Up-Würfe nimmt, hat jetzt den Ball in der Hand und muss plötzlich irgendwas machen. Und das ist dann halt nicht, so funktioniert es halt dann nicht. Wenn du aber halt immer gezielt auch noch Antworten hast von, hey, so und so reagieren wir, wenn wir jetzt aus dem Pick and Roll heraus keinen Vorteil hatten und der Ball ist am Flügel. Ja, was machen wir jetzt? Ne, wie spielen wir weiter? Diese Idee von Action after the Action. So kannst du halt dann auch Spieler dazu bringen, dass sie im Kollektiv miteinander kreieren können. Und wo dann halt auch mal sein kann, ist es vielleicht am Ende der Shot Clock eine Three-Man-Action von drei, in Anführungsstrichen, Rollenspielern und TJ Shorts ist auf der Weak Side. Das kann auch mal passieren. Natürlich ist es nicht der Spielzug, den man aufmalt in der Auszeit. Aber ja, so kann es im Basketball halt auch mal sein. Und das ist halt was sehr Wertvolles, wenn man sowas halt auch noch mit einbauen kann. Weil man dann eben noch mehr aus dem ganzen Kollektiv rausholen kann. Und ich glaube, das ist halt ein bisschen so, das ist das, was ich auch ein bisschen im Kopf hatte von, wie man schaffen kann, ein bisschen eine Balance herzustellen. Diese Balance ist nicht 50-50. Es ist immer, das Übergewicht ist immer in Richtung der Spieler. Also du brauchst einfach diese Leute, die halt kreieren können. Aber wo man ein bisschen entgegensteuern kann, dass man nicht in der Situation ist, wenn dieser Spieler jetzt geht, dann fällt alles auseinander. Oder wenn der nächste Spieler, der den ersetzt, nicht so genauso funktioniert, wie der davor da war, dann bricht alles auseinander. So war ein bisschen der Ansatz, den ich hatte.
Ich finde den auch sehr gut. Und was ich jetzt so noch gerade drüber nachgedacht habe, ist, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, jetzt mal aus Trainersicht, was du trainierst, blöderweise. Nutzt du deine komplette Zeit, also deine Ressourcen, um dich nur auf dieses Pick and Roll zu konzentrieren und das halt in alle Einzelheiten und Stücke zu zerkleistern und dann auch dementsprechend in allen Einzelheiten die Spieler weiterzuentwickeln. Also du nutzt viel mehr Zeit für eine ganz einfache Action, um die perfekt zu machen oder noch perfekter als perfekt, oder du nutzt Zeit, um andere Actions mehr zu trainieren, die vielleicht dann auch sehr, sehr gut sind, aber vielleicht nicht die gleiche Qualität haben an sich wie das Pick and Roll an sich, weil, nur aus Trainersicht jetzt, weil natürlich weniger Arbeit für dieses kleine Detail übrig ist, sondern weil du dich auf mehrere Details konzentrierst. Also jetzt die Frage, willst du mehr Vorteile kreieren, also mehr Möglichkeiten haben, die gut machen, oder hast du halt ein bis zwei ganz wenige Möglichkeiten, die du extrem perfekt machst? Das ist ja, hat ja wirklich was zu tun, gehst du eine Sache oberflächlicher an, dafür hast du mehr davon, oder gehst du so in die Tiefe, komplett in die Tiefe, dass wirklich jede Einzelheit da trainiert wird, dann ist glaube ich automatisch so, dass du in diesem Bereich sehr, sehr gut wirst. Also ich glaube auch, diese Antwort hat ein bisschen was damit zu tun, wie du Trainings gestaltest. Willst du ganz tief rein in eine Sache oder willst du mehrere Möglichkeiten haben, wo du aber mehr in der Breite bleiben musst?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, man braucht beides in gewisser Weise. Also man braucht so ein bisschen so dieses Bread and Butter mäßig. Also wo wir wissen, jeder weiß, wir können das perfekt und das ist was, wo sich jeder damit wohlfühlt. Das können wir laufen, wenn wir wissen, wir brauchen auf jeden Fall Punkte und so weiter. Das ist wichtig, dass man sowas hat, wo man extrem, also ich glaube, wäre weniger hilfreich, wenn man jetzt extrem viel machen kann, aber nichts davon perfekt oder nichts davon extrem gut, sondern du brauchst wirklich so ein paar wenige Sachen, die du auf sehr, sehr hohem Level exekutieren kannst. Dann aber natürlich noch ein paar Sachen, diese Palette zu erweitern, um dir ein paar mehr Möglichkeiten und Antworten zu geben auf verschiedene Situationen. Das ist natürlich auch wichtig. Und da kann man natürlich dann auch ein bisschen mehr dann noch sagen, okay, da wollen wir jetzt vielleicht auch noch ein paar andere Sachen mit einbauen. Vielleicht wollen wir da auch ein bisschen, ja, experimentieren mit dem oder dem Konzept und mal schauen, wie es halt funktioniert. Das ist auch auf jeden Fall wertvoll, weil man will halt dann auch nicht zu ausrechenbar sein oder halt, ja, man will natürlich auch ein bisschen ausgewogener sein hinsichtlich von dem, was man halt macht. Also ich glaube, da kommt es auch auf die richtige Balance an, aber es ist wichtig und richtig auch, dass du ansprichst von diesem in die Tiefe gehen und etwas perfektionieren. Und wo liegt der Fokus? Also man sollte auf jeden Fall nicht die Extreme machen, glaube ich. Also nicht nur, okay, wir machen jetzt nur eine Sache und versuchen das zu perfekt zu machen. Das ist, glaube ich, kein Rezept für Erfolg. Und aber umgekehrt auch nicht, zu sagen, okay, wir machen jetzt 60 Sachen. Hauptsache, wir haben halt viele verschiedene Sachen, aber keine einzige davon machen wir dann eigentlich tatsächlich richtig gut. Das ist auch definitiv, glaube ich, kein Rezept für Erfolg.
Ja, ich glaube, da sind wir uns tatsächlich ziemlich einig. Wie würden wir jetzt diese Frage ein bisschen beantworten, also als Spieler, als System, ob du eine Alternative hast, dass man es nachhaltig gestalten kann?
Ich glaube, es ist in gewisser Weise halt einfach eine Entwicklung, die da ist, die halt auch klar ist und eindeutig ist. Also durch die Entwicklung im modernen Basketball hin von zu immer mehr Pick and Rolls und so weiter, desto entscheidender sind halt jetzt auch Pick and Roll Spieler geworden. Und da die wirklichen, also die Elite, diese elitären Pick-and-Roll-Spieler sind natürlich dann halt auch einfach extrem wichtig, ne? Und das ist klar, deswegen, wenn man dann so einen Spieler hat, da ist es dann automatisch ein Spieler, der sehr, sehr viel kreiert und der dann halt auch sehr, sehr wichtig ist, weil er halt nicht nur eben für sich kreiert, und das ist eben auch der Unterschied halt zwischen einem reinen 1-gegen-1-Spieler und einem Spieler wie TJ Scholz, der halt natürlich ein exzellenter 1-gegen-1-Spieler ist, aber der eben auch jeden Pass aus dem Pick and Roll machen kann und der das Spiel perfekt lesen kann. Weil Pick and Roll-Spieler dann eben halt auch nicht nur für sich, sondern für alle anderen um sich rum kreieren. Deswegen, jetzt mal in Anbetracht dieser Entwicklung im modernen Basketball, entwickelt es sich automatisch mehr, glaube ich, in diese Richtung von Systeme sind sehr geprägt von einzelnen Spielern. Und es gibt vielleicht dann nochmal extremere Fälle, wie meiner Meinung nach aktuell Paris, wo TJ Shorts halt einfach, also ich meine, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, was der halt alles macht für diese Mannschaft. Und es gibt halt weniger extreme Fälle, aber es sind immer natürlich die sehr, sehr abhängig, sehr, sehr spielerabhängig. Und dann eben auch sehr, sehr einzelspielerabhängig teilweise. Aber ich glaube, es gibt schon auch Wege, wie man eben noch Dinge einbauen kann, die sich vielleicht von anderen Teams eben unterscheiden. Ne? Also was ist zum Beispiel, wenn ich TJ Shorts habe, was ist bei mir anders, als wenn ein anderes Team TJ Shorts hat? Was kann ich noch dazu machen, außer ihm den Ball zu geben und sagen, hey, bitte kreier für mich. Ne? Und wenn man da noch Wege findet, wie man vielleicht zum Beispiel noch Konzepte einbaut aus Pick and Rolls, ne? Also andere Konzepte, entweder während des Pick'n'Rolls, wie du ja auch gesagt hast, oder auch zum Beispiel nach einem Pick'n'Roll, wie man weiterspielen möchte, wie man auch vielleicht noch Rollenspieler aktiver auch in die Kreation mit einbinden möchte und kann in verschiedenen Spielformen, nach einer gewissen Action zum Beispiel. So, das wären Beispiele, wie man halt etwas aufbauen kann, was abhängig ist von guten Spielern, aber was nicht abhängig ist von einem guten Spieler. So, wenn man das vielleicht mal so sagen kann. Das heißt, es reicht aus, wenn wir gute Spieler haben, aber es muss nicht der gute Spieler zum Beispiel sein. Wenn ich diesen Spieler verliere, dann kann ich trotzdem, wenn ich andere gute Spieler finde, trotzdem guten Basketball spielen. Ja, und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da darauf ein bisschen achtet, dass man nicht zu sehr sich durch einen Spieler definieren lässt, weil ich glaube, dann kann es halt ansonsten passieren, dass man halt etwas aufbaut, was vielleicht kurzfristig extrem erfolgreich ist, aber was halt dann im Endeffekt nicht nachhaltig war oder wo man nicht unbedingt eine klare Handschrift hat, was machen wir eigentlich, wenn dieser Typ nicht mehr da ist und wenn wir ein bisschen unser Spiel anpassen müssen, was ist eigentlich das, wofür unser Basketball stehen soll. Das sind, glaube ich, Dinge, die man halt im Auge behalten sollte, wenn man jetzt halt ein Team aufbaut und halt auch vielleicht um einen Spieler rum ein Team aufbaut.
Ich muss sagen, das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung. Da muss man was hinzufügen? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich gut.
Ich weiß nicht, also wenn dir noch was einfällt, kannst du natürlich noch was dazu sagen. Ansonsten, also ich glaube, so waren das jetzt alle meine Gedanken dazu.
Ich muss sagen, also wenn man das noch kombiniert, wie gesagt, trotzdem diese Einfachheit für die Spieler, würde ich sagen, dass es ein super Schlusswort war. Und ich würde sagen, David, das hat wieder mal Spaß gemacht. Ja, ich glaube, ich werde wieder ein bisschen länger drüber nachdenken und vielleicht mal auch wieder was anpassen, so in meinem Kopf über gewisse Gedanken. Und deswegen sage ich schon mal vielen herzlichen Dank an dich.
Danke dir, hat mir auch Spaß gemacht.
Und dann würde ich sagen, war das die Folge Ein Spieler als System. Bis zum nächsten Mal. Ciao.